Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt schon überwunden hat. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du über dieser Welt gesiegt hast. Und dass es keine Macht mehr geben kann, die deinen Sieg zerstört. Wo du vergibst, ist alles vergeben. Wen du frei machst, der ist ganz frei. Und weil du den Tod überwunden hast, haben wir eine begründete und lebendige Hoffnung des ewigen Lebens. Wir danken dir, dass du uns das zusprichst und schenkst. Aber Herr, wir leiden darunter, dass wir uns so oft vom Unglauben niederdrücken lassen, dass wir deinem Wort so wenig trauen, dass die Angst uns so oft beherrschen und mutlos machen kann. Und aus der Angst kommen so viel zweideutige Taten des Unglaubens, Taten, die vor dir nicht bestehen, Taten der Kompromisse, die nichts taugen, ja, Sünde, die unter dein Gericht fällt. Herr, vergib uns das, auch aus der vergangenen Woche, und wecke in uns wieder diesen neuen Glauben, dieses kindliche Vertrauen, dieses Gründen auf dein Wort, dass wir die Aufgaben, die du uns gibst, leisten können und bestehen können in deinem Namen. Herr, wir wollen eine Begegnung mit dir jetzt haben. Wir wollen ruhig werden in der Angst und dem, was uns beschwert, vor dir. Und so wollen wir auch jetzt jeder für sich dir in der Stille sagen, was uns bewegt. Herr, wir sind zu dir getreten, nicht auf unsere scheinheilige Gerechtigkeit hin, sondern auf dein Erbarmen hin. Amen. Wir finden im Neuen und Alten Testament viel Worte an Niedergeschlagene und Gedemütigte. In Jesaja 40 spricht der Prophet, als der Mund Gottes dieses große Wort: Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nichts eins von ihnen fehlt. Der ganze weite Sternenhimmel, das Weltall. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: Mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug, dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Droben in Denkendorf wirkte ein Leben lang Johann Albrecht Bengel als Klosterpräzeptor. Das war eine Internatsschule zur Fortbildung der Begabten vom Lande. Er war der größte Theologe seiner Zeit, doch die Professur in Tübingen blieb ihm versagt. Er hat aus diesem kleinen Platz heraus in die Weite gewirkt. Er hat diesen Gnomon, diese wichtige Auslegung des Neuen Testamentes geschrieben. Und er war ein Mann, der ein Werkzeug Gottes war. Und wir wollen jetzt das Lied singen, das er gedichtet hat, 544. Und das gehört mit zu unserer Predigtreihe, zum Mut aus Glauben, zum Mut, der auch Kühnes wagt. 544, die Verse 1, 3 und 4.
Lebet sein Name.
Wer solch ein Lied zum ersten Mal singt, der wundert sich manchmal über Wendungen durch Sprache, aber dann wird ihm aufgehen, dass das alles ja eben Worte der Bibel sind. Das kann man durch einen ganzen Vers durchverfolgen, wie das letztlich nur Bibelauslegungen sind, vom ersten, von der ersten bis zur letzten Zeile. Und deshalb haben diese Lieder ein solches Gewicht, weil sie uns Gottes Wort groß machen. Ich lese unseren Predigttext aus Richter 6, Vers 11 bis zum Schluss, Vers 24. Manche fragen ja immer wieder, warum stehen in der Bibel Kriegsgeschichten drin? In der Bibel stehen doch nicht Kriegsgeschichten, weil Gott Kriege macht, sondern weil der Mensch Kriege macht und weil seine Leute mit hineingezogen werden, weil ein armer Lot in Sodom in dieses Kriegsgeschehen mit hineingerissen wird. Das ist doch die Lage der Welt, dass Israel von den Philistern, und hier war es dann die Volksgruppe der Midianiter, einem arabischen Wüstenvolk, so ungeheuer ausgeplündert und matt gesetzt wird. Und dort erlebt Israel die Wunder Gottes. Wir werden am nächsten Sonntag darüber reden, wie Gott diese Wunder macht. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns denn das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt? Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Es ist merkwürdig, jetzt heißt plötzlich nicht mehr der Engel, sondern der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, war es nicht eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn? Aber zuerst meinte sein Engel: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels und gieß die Brühe drüber, und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophrah, der Stadt der Abiesritter. Herr, rede auch so deutlich mit uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe mein erstes Semester im Theologiestudium in Bethel an der Kirchlichen Hochschule studiert. Und ich weiß noch, wie mich dort am meisten überrascht hat, nicht die Not der Epileptischen, das habe ich oft gehört gehabt, sondern die furchtbare Not der depressiv kranken Menschen. Das ist ja so eine Not in unseren Gemeinden. Und es ist nur tragisch, wie wir uns von dieser Not wegflüchten. Wir sind ja alle ohnmächtig. Und vielleicht ertragen wir das deshalb so schlecht, einfach dieser Krankheit standzuhalten, wenn wir spüren, dass kein Wort in dieser Krankheit mehr hindurchdringt und dass selbst Liebe oft nicht mehr gespürt werden kann. Das ist ein ganz schwieriges Thema, wie wir eine Aufgabe haben an diesen Kranken, die unter schweren Depressionen leiden, und wir sind schon oft schuldig geworden. Besonders da, wo man gerichtet hat und als Gesunder gemeint hat, man könne etwas sagen. Aber es fällt auf, dass unser Herr eine ganz besondere Nähe zu Menschen der Depression hat. Und wenn wir jetzt die Bibelworte uns wieder ins Gedächtnis zurückrufen: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenes Herzen sind, und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben, dann sind das Menschen der Depression. Oder: Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Weil der Herr diese Kranken nicht loslässt, ist es furchtbar, wenn wir sie loslassen. Es gibt auch noch eine ganz andere Art der Depression. Das sind Depressionen, die gesunde Menschen befallen, die noch in ihrer Seele nicht diesen krankhaften Schaden und diese krankhafte Veränderung haben. Wir kennen das alle, dass man wochenlang niedergeschlagen, bedrückt, missmutig sein kann und einfach nicht mehr herauskommt aus dieser Not. Es ist keine solche Krankheit, dass man damit zum Arzt gehen würde. Und wir wissen, wie wir damit zu kämpfen haben. Und wir wissen, wie uns der Herr herausholen will aus dieser Schwermut und unsere Füße auf einen weiten Raum stellen will und wie wir seine Zusage im Glauben fassen können. Dort können wir dieses Wort erfassen, es erreicht uns überhaupt noch. Aber es gibt noch eine dritte Gruppe, von der will ich heute reden. Nicht, dass Sie es verwechseln mit diesen zwei Krankheitsgruppen oder zwei Erscheinungsformen. Es gibt eine Traurigkeit, eine Depression, die Gott wirkt. Und von der der Apostel Paulus sagt, sie wirkt eine Reue zur Buße, die niemand gereut. Über diese Traurigkeit will ich heute reden. Ich habe heute mal ganz anders gegliedert. Ich sage Ihnen meine Gliederung gar nicht, aber vielleicht die, wo mitschreiben, die können sich trotzdem ein bisschen auseinanderhalten. Sie hat äußere Ursachen, diese göttliche Traurigkeit. Wir können das hier nachlesen bei diesem Gideon, wie damals Israel verlassen war. Die Midianiter hatten mit Kamelen eine ganz schnelle Reitertruppe zusammengestellt und immer wenn oben in Israel die Ernte so weit war, dann kamen sie herauf und haben zuerst geplündert, aber nach der Plünderung kam die Brandschatzung, dann wurden die Felder noch angesteckt, die sie nicht abgeerntet waren, dann wurden die Häuser zerstört, es heißt hier Schafe, Rinder, Esel, alles wurde geraubt, geplündert, gemordet. Wir ahnen nur etwas aus unserem Wohlstand heraus, wie das damals war für Israel. Das war ja die Ursache dieser Traurigkeit des Gideon, wie die Kinder dann um Brot geschrien haben. Und es war keins mehr da, es war ja alles weg. Und wie man dann gebangt hat auf die nächste Ernte, wie man gearbeitet hat und gehofft hat, wie lang ist noch zur Ernte? Und dann rückten wieder diese Truppen heran. Und wie das Jahr um Jahr geht. Und da sehen wir diesen völlig verzweifelten Gideon, einen stämmigen jungen Burschen, der das Getreide trischt. Offenbar heimlich, er hat noch ein paar Garben einfach vom Feld geholt, bevor die Midianiter alles anzünden. Und das möchte er nun heimlich dreschen und dann in Sicherheit bringen, dass sie überhaupt noch über dieses nächste Winterhalbjahr hinüberkommen können. Diese Traurigkeit hat äußere Ursachen, wenn man merkt, wir sind ein Spielball von Mächten um uns her, wir können uns gar nicht wehren. Da gibt es in meinem Leben Kräfte und ich kann gar nichts dafür. Wo hat es mich plötzlich hingeschlagen? Wo hat es mich hingetrieben? Warum ist mir das widerfahren? Und wenn Sie Ihr Lebensschicksal überblicken, dann sehen Sie etwas von diesen Ursachen zur Traurigkeit. Was alles in einem Leben widerfahren kann. Warum denn hat es denn mich getroffen? Warum sind denn diese Mächte los und können so viel zerstören? Warum gibt es so viel Unrecht und Gemeinheit? Aber jetzt müssen wir aufpassen, die Traurigkeit, die Gott wirkt, reicht noch tiefer als bis an die äußeren Ursachen. Dass der Gideon traurig war, das war nicht nur, weil die Midianiter über ihn herfielen. Sondern er erkennt in diesem äußeren Geschehen die Heimsuchung Gottes. Das heißt in den Versen vorher, ich wollte Ihnen das alles nicht lesen, dass Ihnen ein Prophet gesandt wird. Und offenbar war der Gideon ja ein Mann, der auch das Ohr offen hat für den Willen Gottes. Und dieser Prophet kann nur eins zurufen, ihr habt der Stimme Gottes nicht gehorcht. Und das ist die Quittung. Ihr seid in die Hand Gottes gefallen. Wenn es nur die Midianiter wären, das wäre nicht schlimm. Sondern hinter diesen schrecklichen Katastrophen steht doch die Gerichtshand des lebendigen Gottes. Das ist göttliche Traurigkeit. Darüber muss man heute einmal reden in einer Predigt, weil viele unter uns in dieser Traurigkeit stehen und sie völlig falsch getröstet werden. Das ist unsere Schuld. Wir haben die liebende und erbarmende Hand Gottes doch ausgeschlagen. Jetzt wollte ich wieder eigentlich unter vier Augen weiterreden. Wie ist das bei uns denn gewesen? Wir haben doch genau gewusst, welchen Weg uns Gott führen wollte, einst. Wir haben bewusst einen anderen Weg eingeschlagen. Und das alles so verwirrt, alles so kompliziert, alles so leidvoll wurde. Wir klagen heute oft, warum trifft's mich? Hat auch einen Grund, weil wir damals die liebende Führung Gottes ausgeschlagen haben, seinem Wort nicht gefolgt sind. Und nun folgt eine Depression, eine göttliche Traurigkeit, die Gott wirkt. Wie dieser Gideon im Gespräch mit diesem Engel einfach sagt, hat doch alles gar keinen Wert mehr. Wenn Gott uns abgeschrieben hat, dann ist es umsonst. Hier hat ja die Seelsorge eine ganz wichtige Bedeutung. Ich gebrauche dieses Wort nicht, weil vielleicht wir zu lange um die Seele uns herumgedrückt haben, aber da merken wir, dass es hier doch um die Seele geht und nicht bloß um den Leib. Dass hier etwas abgestorben ist in uns und dass man darüber reden muss, woher kommen eigentlich die Schwierigkeiten meines Lebens? Ist das bloß Zufall oder vorherbestimmt und was alles sich da Leute zusammendenken? Oder ist es nicht doch meine Schuld, die hier ganz deutlich von Gott in eine Sackgasse geführt wird? Und dann möchte man sich am Wort Gottes aufrichten und hört aus dem Wort Gottes nur wieder Gericht. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Unser Gott will falsche Wege auch ans Licht bringen. Und das muss ans Licht. Und wenn wir es nicht ans Licht bringen, dann kommt es immer wieder, dass wir manchmal so sehr schlecht schlafen können und dass wir nachts plötzlich aufwachen und Bilder vor uns lebendig sind, die wir längst vergessen wollten, das ist ja dieses der göttlichen Traurigkeit. Leute, die Gott lieb haben, die können nicht über ihre Schuld sich hinwegmogeln. Denen kommt es plötzlich wieder alles vor ins Licht. Und nun muss ich darüber reden, solche Leute sind Gottes Werkzeuge, mit denen er siegt. Diesen Gideon ruft er. Da erschien ihm der Engel des Herrn. Gott hat seine Boten. Es wäre schön, wenn mit uns einmal ein Engel reden würde. Das wäre eine Stärkung unseres Glaubens, aber wir haben es noch besser. Mit uns redet Jesus, der letzte Bote, den er gesandt hat. Sein eigener Sohn will uns das sagen. Und über dem ganzen Senden Jesu steht dieser Wille Gottes. Er will zu solchen Leuten, die in der Traurigkeit sind, solche Leute wie Gideon, die nicht das auf andere abwälzen können, sondern die an ihrer Schuld zerbrechen. Und er beruft sie. In dieser deiner Kraft, sagt dieser Engel zu Gideon, in dieser deiner Kraft, jetzt hätte ich gesagt, gib mir doch zuerst mal solche Kraft. Ich brauche doch von dir Kraft. Und Gott sagt, du hast die Kraft, die du brauchst. Die will er haben. Welche denn? Die Kraft der Traurigkeit, mehr nicht. Die Kraft des Zerbrochenen. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Das ist ja keine Kraft, das ist ja Ohnmacht. Die meint er, in dieser deiner Kraft, ich könnte sagen, in dieser deiner Ohnmacht, weichen Sie doch diesem Reden Gottes der Traurigkeit nicht aus. Und achten Sie mal drauf, wie hat denn der Herr seine großen Boten berufen? Da lag der Petrus auf dem Boden und rief bloß noch zu Jesus, geh weg, du kannst nicht zu meinem Leben hin. In dieser deiner Kraft, sagt Jesus, komm, du sollst Menschenfischer werden. Da ist ein Jesaja, der sagt, mein Mund hat so viel Gemeines und so viel Hässliches geredet. Mit meinem Mund kann ich nicht die großen Worte Gottes sagen. Und dann sagt ihm der Herr, geh hin in dieser deiner Kraft, dein unreiner Mund ist gerade die Kraft. Gerade wo nichts Eigenes eingemischt ist. Was war denn dieser Paulus, der vor Damaskus vom Gaul herunterfällt und auf dem Boden liegt und nachher da irgendwo in Damaskus in einem Zimmer, in einer Gastwirtschaft, wohl war es, wo er sich da tagelang durchschlägt, erblindet liegt. Und er plötzlich merkt, so als zerschlagenen Mann kann mich der Herr brauchen. Und nicht bloß körperlich zerschlagen. Warum gibt es im Christenleben so viel Traurigkeit über immer neu einbrechende Sünde? Verstehen Sie es jetzt? Warum gibt es das im Leben der Christen immer wieder, dass sie an sich selber verzagen, an ihrem eigenen Ich, an ihren ganzen Gedanken und allem? Weil der Herr sagt, in dieser deiner Kraft. Ich habe doch keine, ich will doch Kraft von dir, ich will doch stark sein. Und der Herr sagt, nein, deine Stärke wird sein, dass du dich an mich hinklammerst. Und Glaube ist doch nicht eine Stärke, die man hat, losgelöst von Jesus. Und Glaube ist das Festhalten von Jesus. Nie können wir weiterkommen als so, dass wir, wie dieser Gideon, das langsam erst überhaupt verstehen kann. Es war dort in der Schriftlesung doch so eindrucksvoll, wie Gott darauf hinweist und diesen Zagenden und Müden und Niedergeschlagenen sagt, schau doch hinauf auf den Himmel, seht doch die Sterne und die Weite, es ist alles in meiner Hand und ich bin doch bei dir. Und das ist die einzige Kraft, er selber, der sich zu uns stellt. Das ist das Wunder seiner Erwählung, von dem wir leben, dass er solche Leute in der Schwachheit ruft. Und die Traurigkeit ist ein ganz wunderbares Mittel seiner Berufung. So wirkt der Geist Gottes an uns. Und wenn einer da sitzt, der sagt, ich habe gar keinen Mut mehr zum Glauben und ich bin ein Versager, dann muss er wissen, das kann nur der Heilige Geist in ihm wirken, dass er überhaupt so weit kommt, dann ist er genau an der Stelle, wo er glauben kann. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Den, der ihm bereitet manches Herzeleid, den hat er vom ewigen Untergang befreit. Mir ist unbegreiflich und so wunderbar. Nein, ich kann es nicht fassen, wie es möglich war. Und er zeigt diesem Mann ein Geheimnis. Diesem Gideon zeigt er ein Geheimnis. Mir war die Opfergeschichte etwas fremd. Vielleicht haben mir es die mir biblische Geschichten in der Kindheit erzählten, vielleicht gar nicht erzählt. Ich habe sie oft schon gelesen, aber sie ist uns ungewohnt, da wir das nicht kennen, das geopfert wird. Wir kennen das Opfer nur vom Klimpern am Ausgang. Aber das Opfer, das hier geschieht, ein Böcklein, das da gebracht wird und das Brot, das gebracht wird. Hier wird auch dem Gideon ein Geheimnis gezeigt. Für dich stirbt ein anderer. Diese Opferhandlungen des Alten Testaments sind doch nur vorleuchtendes Bild von der Opfertat Jesu. Und wenn ich darunter leide, dass in meinem Leben die Sünde solchen Raum hat, und wenn ich niedergeschlagen bin, von dieser Traurigkeit befallen bin, dann zeigt mir der Herr sein Opfer. Er starb für mich. Und das ist das Einzige, an das man sich halten kann in der Traurigkeit. Es floss für mich dies teure Blut. Das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Daran kann man sich halten. Und dann wollen wir noch darauf achten, wie dieser Gideon auf einmal frei wird als Bote. Sie können das in ganzen Abschnitten durchverfolgen, wie das anfängt mit den äußeren Ursachen der Traurigkeit, wie das tiefer wirkt und erkannt wird unter dem Gericht Gottes. Und wie dann auf einmal der Herr diesen Mann beruft, wie er zu uns reden will, wie er das Geheimnis seiner Versöhnung erklärt und wie jetzt ein Gideon frei wird. Der Gideon baut plötzlich einen Altar und nennt ihn, der Herr ist Friede. Der Gideon hat nie gesagt, in der Welt ist Friede. Manche Christen haben die Botschaft des Evangeliums so verkürzt und verdreht. Die sagen immer, in der Welt ist Friede. Das Evangelium sagt, in der Welt ist kein Friede. Der Gideon weiß doch, dass die Midianiter noch draußen vor der Tür liegen. Und wenn sie hinausgehen aus der Kirche, ja schon mitten in der Kirche, ist die ganze Macht der Finsternis losgelassen und umwirbt uns und will uns beherrschen. Wir müssen doch nüchtern sein und wissen, was an Versuchungen und Kämpfen sofort auf uns wieder einstürmt. Es ist doch kein Friede, es ist doch Kampf. Der Gideon sagt, der Herr ist Friede, das ist biblische Botschaft. Er ist unser Friede, heißt es im Epheserbrief. Jesus ist Friede. Es gibt in der ganzen Welt keinen Frieden. Deshalb brauchen wir uns auch nicht durch die politischen Enttäuschungen durcheinander bringen lassen. Es gibt keinen Frieden in der unruhigen Welt. Es gibt nur, er ist Friede. Das gibt es, dass Menschen in dieser Welt Angst überwinden. Das gibt es, dass Menschen in dieser Welt anfangen, von Gott sich hineinsenden zu lassen in die Spannungsgebiete. Er ist mein Friede. Weil Jesus mit mir geht, bin ich geborgen. Ja, was haben wir denn gerade gesungen bei diesem Lied? Tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Nicht, weil ich irgendeine eine Halluzination eines doch verborgenen Friedens glaube. Nein, weil ich weiß, er ist bei mir. Es gibt nichts mehr, was mich von Jesus trennen kann. Dieser Friede ist Gegenwart, weil Jesus Gegenwart ist. Und ich kann im Getümmel sein. Ich kann von Menschen verachtet und geschlagen sein. Ja, wie Jesus am Kreuz hängt unter der ganzen Anfeindung der Menschen. Und er der Friede ist. Der einzige Ort in dieser Welt, wo man leben kann. Er ist Friede, nicht es ist Friede. Sagen Sie das doch nicht mehr. Es ist kein Friede, aber er ist Friede. Und der Feldzug gegen die Midianiter muss erst noch geführt werden. Wir denken an viele Leute des Alten Testaments. Wir können ja hier nur ein paar in der Auswahl immer wieder betrachten. Aber wir denken noch an den Mose, den wir überschlagen haben, von dem wir nur diese Berufung das letzte Mal gehört haben. Dieser Mose, der am Schilfmeer steht, und zu dem Gott sagt, Mose, durch die Fluten durch. Ich will mit dir sein. Durch die Fluten durch. Er wird einen Weg bahnen. Was ist das denn immer bei uns, dass wir von Gott bitten, dass er die Fluten abschafft? Der schafft sie nicht ab. Sie haben immer gemeint, er räumt ihnen alle Hindernisse weg. Dieses Gebet erhört er ihnen nicht. Durch die Fluten durch. Ich wünsche mir auch ein sanftes Sterben, aber ob es der Herr mir gibt. Ich weiß, dass er durch die Fluten mich durchträgt. Was morgen auf mich zukommt, er wird mich durch die Fluten tragen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Und dann ist er gezogen, mutig. Vielleicht hat sein Herz noch gebebt und vielleicht haben seine Knie noch geschlottert. Das ist eine Frage unseres Gefühls. Verwechseln Sie den Glauben nicht mit Gefühl. Aber dann hat er zu seinen Knien hinuntergeschaut und hat gesagt, oh ihr lächerlichen Knie, ich weiß mehr von der Geborgenheit in meinem Herrn. Und das ist gewiss, wer sich auf Gottes Verheißungen lehnt, sagt Johann Albrecht Bengel, der wird gekrönt. Wer sich auf seine Knie lehnt, der wird wackeln. Wer sich auf die Verheißungen Gottes lehnt, der hat Boden unter den Füßen und hat Grund zum Leben. Der Herr ist mein Friede. Und so zieh dahin, geh hin in dieser deiner Ohnmacht und Kraft für den Herrn hinein in diese streitende Welt und tu die Wunder deines Herrn. Amen. Und nun singen wir das Lied 297. Warum sollt ich mich denn grämen? Herr, du wirkst in unserem Leben diese Traurigkeit. Und wir haben das so oft als ärgerliche Panne angesehen und nicht zur Kenntnis genommen, dass das durch deinen Heiligen Geist gewirkt ist. Zur Reue und Umkehr, ja, um das neue Leben zu entdecken, um den Frieden und die einzige Kraft zu finden, die unser Leben in die Höhe hebt. Herr, wir wollen dir danken, dass du uns so schwach machen kannst. Und wenn du uns demütigst, dann machst du uns ja in Wirklichkeit groß. Herr, wir wollen das ganz neu einstudieren. Auch unter den schweren und bitteren Erfahrungen unserer eigenen Hinfälligkeit. Ob im körperlichen Bereich oder auch in der Nachfolge dir nach. Herr, wir leiden an unserem lauen Christenstand, an unserer Untreue, an dem fehlenden Gehorsam. Und wir sind dir so dankbar, wenn du es uns zeigst, weil wir dann hinflüchten dürfen zu dir. Du bist unser Friede. Und du versöhnst uns. Und dann ist alles vorbei und geschehen. Und wir sind frei. Danke, Herr, dass wir das erfahren können bei dir. Herr, zeige uns, wo wir das anderen Menschen zusagen dürfen, in deinem Namen. Gib uns ein Auge für die Bedrückten um uns her, für die, die niedergeschlagen sind. Und gib uns auch ein Auge, was wir sagen sollen, um was es sich hier handelt. Herr, wir werden so vielen Menschen auch ungerecht, gerade in der Traurigkeit, weil wir so wenig verstehen von der Macht der Krankheit. Herr, wir bitten dich jetzt für all die, die unter schweren Depressionen leiden. Und wir wissen nur, dass du zu ihnen kommen willst und dass du ihnen begegnen willst und dass du sie nicht loslässt, weil du allen Menschen Rettung verheißt. Herr, wir danken dir, dass du unserem Leben so eine wichtige Bedeutung gibst. Wir wollen, dass es weiter leuchtet und weiter strahlt durch dich. Und dir bringen wir auch unsere friedlose Welt mit allem Krieg. Du kennst die Katastrophengebiete dieser Welt und die Kriegsgebiete. Lass du dort die Christen Zeugen deiner Liebe sein, dass sie versöhnen und aufrichten können in deinem Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun noch den letzten Vers vom Lied Ich stehe in meines Herrn Hand. 306, den fünften Vers. Sitzungen des Kirchengemeinderats sind ja öffentlich. Nun glaube ich, dass es andere Attraktionen im Gemeindeleben gibt als unsere Sitzungen. Aber ich will das trotzdem sagen, wer da Interesse hat, das ehrt uns sehr und wir freuen uns sehr. Wir haben morgen die Beschlussfassung, deshalb interessiert vielleicht manche wegen den Umbauarbeiten im Dobelgarten und dann die ganzen Beratungen zum Haushaltplan um 20 Uhr im Saal im Pfarrhaus im Vordergebäude. Am Dienstag um 15 Uhr ist Seniorendienstag, Herr Klamert erzählt irische Impressionen, um 20 Uhr Bibeltraining. Ich habe gerade eben noch den Anruf bekommen von Reinhold Abraham, der 5 Jahre die rechte Hand von Festo Kiwenscher in Uganda war und jetzt 5 Monate sehr krank im Tropengenesungsheim lag. dass er gerne am Dienstag Bilder zeigen würde aus Uganda und aus seinen Fahrten, die er gemacht hat, auf die Vulkanberge und etwas zeigen von der Christenheit in Uganda. Wir werden nun einfach den Abend halbieren, vielleicht wird er auch ein bisschen länger werden als sonst, und werden dem Reinhold Abraham, der jetzt Leiter der Marburger Mission wird, Raum geben und dann im Anschluss auch noch in unserer Offenbarung weitermachen. Am Dienstagabend um 20 Uhr. Am Mittwoch um 15 Uhr ist Kindermittag. Das sind sehr schöne Mittage, unabhängig von unseren Gruppen. Einmal eine Einladung an alle Kinder drüben im Gemeindehaus. Um 15 Uhr ist Nähkreis. Wir danken all denen, die hier tätig sind für uns. Wir haben am Samstag die Kleidersammlung für Uganda und Tansania. Wir können gut erhaltene Kleidung gebrauchen, aber wir wollen nicht unser ganzes Gemeindeleben um die Kleidersammlung drehen lassen. Deshalb sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie es dort am Samstag zwischen 8 und 10 Uhr vorbeibringen. Wir können alles brauchen, auch warme Kleidung, Kinderkleidung und was es ist, auch Bettwäsche, aber wir können keine Frauenkleidung gebrauchen, keine modischen Kleider. Auch bei langen Kleidern sind das einfach Schwierigkeiten, die haben ein sehr hohes sittliches Empfinden. Das ist in Afrika umgekehrt, als die meisten es sich vorstellen. Und deshalb kann man nur Röcke gebrauchen. Röcke, auch wenn sie kürzer sind, die können in Südtansania getragen werden, nicht in Uganda. Also das geht, Röcke, Frauenröcke. Aber das ist die einzige Frauenkleidung außer Mäntel und Pullover und so weiter, die man brauchen kann. Pullover, die kann man brauchen, das ist klar. Nur die Kleider der Frauen sind nicht. Aber sonst Männerkleidung und so weiter. Wird Ihnen klar sein. Wir haben die Nachricht erhalten vom Oberkirchenrat, dass ab 15. März in unserer Gemeinde Volker Steinhoff als Vikar tätig sein soll für ein Viertel Jahre. Das freut uns. Volker Steinhoff ist einer derer, die jetzt die ersten aus dem Albrecht-Bengel-Haus herauskommen. Und wir freuen uns nun sehr und gratulieren Volker Steinhoff zum Examen. Er war manchmal schon unbekannt im Gottesdienst, er ist heute nicht zufällig da, weil seine Braut in Stuttgart sitzt. Dann freuen wir uns, wenn er dann auftauchen wird, und wir wünschen ihm, dass es eine von Gott gesegnete Zeit in unserer Gemeinde wird. Wir wollen heute das Opfer auch für die Arbeit dieses Albrecht-Bengel-Hauses nehmen. Das ist so wichtig, dass wir junge Theologen bekommen, die Freude an Gottes Wort haben. Da drüben auf der Seite liegen diese Plakate. Wir haben von unserem Missionsbund Licht im Osten eine Bildliste machen lassen. Wir haben ja die Namen und Anschriften von über 100 Inhaftierten in der Sowjetunion. Und wir haben nun einige nur herausgegriffen, dass wir ein wenig konkreter das haben, dass ihr mal sehen, aha, da fehlt von einer Familie mit 13 Kindern der Vater. Gut, dass man das irgendwo auch aushängen kann. Wir halten nicht viel von Demonstrationen, aber wir halten sehr viel von der Fürbitte. Ob Sie das dann in die Küchentüre hinmachen, damit Sie konkret daran erinnert werden, oder ob Sie das in einem Altenheim an ein schwarzes Brett hinmachen, oder wo Sie denken, da drüben liegen die Plakate auf der Seite, auf der Turmseite, am Ausgang zum kostenlosen Mitnehmen. Und im Anschluss feiern wir das Abendmahl. Das soll dieser Zuspruch Jesus sein in der göttlichen Traurigkeit. Ich meine dich für deine Sünden in den Tod gegeben. Ich möchte Sie dazu einladen.